Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Heute ist Freitag, der 7. März und das sind unsere Themen. TSMC kündigt weiteres 100 Milliarden Investment in den USA an. Trump will US-Chips Act beenden. Forderungen an die neue Bundesregierung. Außerdem in dieser Folge ein kurzer News-Überblick zu folgenden Themen. Nvidia und Broadcom testen 18A-Prozess von Intel. Südkorea legt 34 Milliarden Fonds zur Sicherung von Technologie auf. Schmuggel von KI-Chips. Verdacht erhärtet sich. Mein Name ist Julia Nitschner und mit Frank Bösenberg, dem Geschäftsführer des Silicon Saxony, spreche ich über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche. Wie er sie einordnet und bewertet, erfahrt ihr gleich. Bleibt also dran, es lohnt sich. Na, hi Frank. Schon wieder Freitag. Du hast wie immer eine volle Woche gehabt. Wir reden gleich noch über deinen Besuch in Brüssel. Aber ich würde dich gerne wieder nach deinem Wort der Woche fragen. Was ist das Wort, was für dich alles gut zusammenfasst?
Hallo Julia. Dynamisch trifft es diesmal wahrscheinlich am besten. Und damit gleiche Gegenfrage. Was ist dein Wort?
So ein richtiges Wort habe ich nicht. Ich habe eher eine Wortgruppe und die wäre whatever it takes. Das lasse ich einfach mal so unkommentiert stehen. Aber kommen wir zu unseren News. Wir starten mit einer neuen dreistelligen Milliardenankündigung von TSMC. Nach einem Gespräch mit Donald Trump hatte C.C. Wei, der Chef des weltweit größten Auftragsfertigers TSMC, am 4. März angekündigt, weitere 100 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Neben den unter Joe Biden geplanten 3 neuen Werken sollen mindestens 3 weitere kommen, darunter weitere Frontend-Fabs in Arizona, 2 Packaging-Werke und ein Zentrum für Forschung und Entwicklung. Das Investitionsvolumen von TSMC steigt dadurch auf mehr als das Doppelte. Die hatten bis jetzt 65 Milliarden anberaumt, jetzt sind es 165 Milliarden US-Dollar. Und Donald Trump hat die News als Meilenstein für die nationale Sicherheit gefeiert. Jetzt muss man ja aber sagen, dass die Halbleiterproduktion von TSMC vor allem aber auch ein entscheidender Sicherheitsfaktor für Taiwan selbst ist. Die taiwanesische Regierung prüft deshalb aktuell, ob die Investitionen mit den Entwicklungszielen des Landes und seiner Position in der globalen Chipindustrie im Einklang stehen. An der Börse kam die Ankündigung erstmal gar nicht so gut an. Wie ist deine Einschätzung dieser News? Was genau für Chips sollen auch gefertigt werden und wie ändert das die geopolitische Gemengelage?
Na, erstmal zur News. Wir kennen TSMC ja jetzt schon ein bisschen und wissen, wie sie kommunizieren, nämlich jetzt nicht gerade ausufernd detailliert. Und so ist es auch hier. Es gibt also nicht extrem viele Details. Ich habe die originale Pressemeldung sehr genau gelesen und die spricht von Advanced Semiconductor Manufacturing for AI Applications. Man nennt doch explizit Kunden, Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm. Was also die Technologie angeht, ist es definitiv unter 10 Nanometer, aber welcher Knoten? Keine genaue Aussage. Ne? KI kann man mit 4 Nanometer noch machen, man kann es mit 3 Nanometer machen. Im Gegenzug ist es relativ vage, was die Zeitschiene angeht. Es wird einmal von einer Zeit gesprochen, 4 Jahre, im Kontext von 40.000 Jobs im Baubereich. Also jetzt auch die Frage, wann kommt es genau? Und zur Einordnung, kurz vor der Meldung war ja im Gespräch, dass Trump auf die Chips aus Taiwan sein Lieblingsinstrument anwenden möchte, Zölle.
Zölle.
Genau, und zwar 100%. Das ist also schon dann eine Hausnummer und werte das also jetzt einerseits als Versuch, das zu umgehen oder zumindest kommunikativ darauf zu reagieren und andererseits vor allem in Ermangelung dieser ganz klar kommunizierten Zeitleiste sind das unter Umständen Investments und auch diese Einschätzung habe ich woanders gelesen, die man eventuell ohnehin getätigt hätte. Ja, darf ja nicht vergessen, dass wir haben ja auch darüber geredet, dass es in den letzten Wochen enorme Investments gab in AI quasi auf Kundenseite, Stargate, ja. Apple, und zwar ohne die entsprechenden Infos, wo die Chips herkommen. Dazu passt auch ein LinkedIn-Beitrag, den ich tatsächlich heute frühzeitig noch gesehen habe, wo auch CCW sagt, wir brauchen einfach die Kapazität. Werke für dieses Jahr sind ausgeplant, für nächstes Jahr schon alles reserviert. Wir brauchen das. In dem Beitrag stand dann, dass er parallel in Taiwan allein in diesem Jahr 11 Fabs fertigstellen. Da ist mir nicht ganz klar, ob dort ein Übersetzungsfehler passiert ist, wo die 11 herkommen, sind mir nicht ganz klar. Aber das passt sozusagen zur Reaktion in Taiwan. Die ist nämlich tatsächlich gemischt, um es vorsichtig auszudrücken. Aber wie gesagt, ich sehe bis jetzt keine klaren Belege für ein Abrücken dieser N-plus- oder N-minus-1-Taktik, also den allerneuesten Knoten immer noch in Taiwan zu behalten. Das wäre weiterhin eine Sicherheitsgarantie. Noch ein anderer Punkt war aber interessant. In der Meldung wird nämlich genau, also in der Pressemitteilung von TSMC, wird genau nullmal über Subsidies, Subventionen gesprochen. Oder auch das Wort Chips Act taucht nicht auf, sondern die beziehen sich einmal kurz auf die erste Fab in Arizona und dort, dass sie nicht möglich gewesen wäre ohne den Government Support, aber Subsidies, Subventionen, kommt nicht vor und wird auch sonst nicht drüber gesprochen.
Ja, die USA haben auf jeden Fall Druck, sicher und langfristig an die modernsten KI-Chips zu kommen. Du hast es gerade schon gesagt, schon allein, wenn man eben diese Investitionsvorhaben von Apple, Stargate, Microsoft und anderen in den USA sieht. Ich habe die Zahlen nochmal zusammengesucht. Sie alle wollen große KI-Rechenzentren bauen und zusammengenommen aktuell rund 1,32 Billionen US-Dollar investieren. Aber wie bei vielen anderen Themen auch, hat sich die Herangehensweise der USA in den letzten Wochen krass geändert. Trump setzt bekanntermaßen auf Zölle statt auf Subventionen. Und damit sind wir schon beim zweiten Thema heute. Trumps Zollpolitik ist ja ein Riesenthema und eines, das selbst bei den Republikanern gar nicht so gut ankommt. Bei seiner Rede zur Lage der Nation sind da sogar republikanische Kongressabgeordnete demonstrativ sitzen geblieben. Trump hat den US Chips Act in seiner über einstündigen Rede am 4. März als schreckliche, schreckliche Sache bezeichnet. Er fordert den Kongress auf, das Gesetz abzuschaffen und die verbleibenden Mittel zur Schuldentilgung zu verwenden. Handelsminister Howard Lutnick blockiert aktuell sogar einen Teil der bereits zugesagten Subventionen für TSMC, weil er sie neu prüfen und verstehen will. Laut Trump sind durch das Gesetz hunderte Milliarden Dollar ohne nennenswerte Ergebnisse ausgegeben worden. Vielleicht ganz kurz im Sinne eines Faktenchecks. Welche Projekte sind unter dem US-Chips Act begonnen bzw. zugesagt worden und wie bewertest du die Wirksamkeit des Chips Acts, also des US-Chips and Science Acts bzw. auch den jetzt von den USA eingeschlagenen Weg?
Also da müssen wir ein bisschen auseinandernehmen, aber fangen wir mal mit den Projekten an, also mit den wichtigen, wenn wir sagen, der hat ja vor allen Dingen das Ziel, wieder Manufacturing in die USA zu bringen, hat die SIA, die Semiconductor Industry Association, gute Infos auf ihrer Seite und da reden wir insgesamt über zugesagte 32,5 Milliarden Dollar und zwar an 32 Firmen über 48 Projekte in 23 unterschiedlichen Staaten und insgesamt sind es mehr als 380 Milliarden über zwei Dekaden, also bis 2040 sogar versprochen, aber das Gros der ganzen Projekte bis 2030 realisiert. Daraus sollen mehr als 145.000 Jobs entstehen. Es gibt leider keine ganz transparente Übersicht dazu, wie weit die einzelnen Projekte wirklich sind. Es gibt eine schöne Karte dort auf der Seite der SIA, wo die alle da sind und auch die Zahlen dazu, aber nichts dann zu den einzelnen Zeitlisten. Aber über TSMC haben wir schon gesprochen, dass eines der Projekte, dort steht das Werk und produziert. Es gibt ein anderes Projekt von einer Firma, die wir kennen, Bosch in Roseville, ebenfalls im Plan, nach allem, was wir wissen. Die Aussage von Trump, dass da gar nichts passiert ist, verwundert also ein bisschen, aber das ist ja jetzt auch keine ganz, ganz neue Erfahrung. In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, gibt es einen anderen, ist jedenfalls auch vom Widerstand der Republikaner dort zu lesen. Allerdings, da musste ich tatsächlich auch nochmal nachgucken, stimmt auch, dass tatsächlich in Summe 280 Milliarden für den US Chips und Science Act allokiert sind. Ein großer Teil davon aber eben auch in Forschung. Es gibt einen Artikel auf der englischen Wikipedia-Seite, der ist wirklich ganz gut, der das nochmal aufschlüsselt. Und in diesen anderen fast 172 Milliarden oder sowas, die also nicht speziell in solche Fab-Erweiterungsprojekte gehen, sind auch Sachen drin, auf die Trump ja jetzt ganz allergisch reagiert. Vielfalt, Förderung, Forschung und Innovation etc. Muss man also ein bisschen diversifizieren. Die eigentlichen Investmentprojekte sind aus meiner Sicht außerordentlich erfolgreich und das begründet auch den Widerstand aus seinen eigenen Reihen, aber man muss es dann auseinandernehmen. Und ich denke, das wird auch passieren, dass sie das noch ein bisschen differenzierter betrachten werden.
Ja, jetzt klang das ja auch eher wie ein Vorschlag. Gleichzeitig war bei Bloomberg bereits am 3. März zu lesen, dass die US-Regierungsbehörde, die für die Ausführung des Chips Act verantwortlich ist, etwa 2/5 ihres Personals verlieren wird. Wie schätzt du die Zukunft des US-Chips Acts ein und öffnet das deiner Ansicht nach vielleicht sogar neue Spielräume für Europa? In Konkurrenz zu den großen Förderprogrammen in den USA hatten wir ja immer eher schlechte oder sagen wir zumindest nicht ganz so gute Karten.
Ja, wie gesagt, ich sehe das erstmal als Ankündigung und denke, dass zumindest der CHIPS, das muss man jetzt als Akronym sehen, das heißt ja Creating Helpful Incentives for the Production of Semiconductors, als Akronym, also ganz lustig, CHIPS, dass dieser Teil, also für die Ansiedlung von Produktion, im Zweifel bestehen bleibt. Die Säule 2 des EU Chips Act wäre das. Aber das müssen wir sehen, bleibt also spannend oder um den Bogen zum Anfang zu machen, ganz sicher auch dynamisch. Ob sich daraus Chancen für Europa ergeben, schwierig einzuschätzen, wenn in dem Subventionsrennen weniger Akteure drin sind, ist das sicherlich nicht schlecht, aber man darf auch nicht vergessen, dass das nicht die einzige Region ist, die Subventionen anbietet. Leider.
Ja, ich dachte jetzt auch eher so ein bisschen an die Verbindung zwischen Verbesserung der Rahmenbedingungen hier in Europa und eben dann weniger Konkurrenz mit Förderprogrammen. Aber ja, auf jeden Fall überschlagen sich die Ereignisse auch hier in Europa. Eine News, die keinen dreistelligen Milliardenbetrag mitbringt, geht mittlerweile fast unter. Du warst gestern in Brüssel, wir hatten es vergangene Woche angekündigt. Wie war die Stimmung? Was hast du so allgemein an Neuigkeiten mitgebracht? Und vor allem, wie wird die gesamtpolitische Lage, aber auch eben das deutsche Investitionspaket, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, in Brüssel bewertet?
Ja, ich hatte gar keine Zeit, riesengroß mit vielen Leuten zu reden. Ich war bei einem Frühstück vom Europäischen Parlament, wo es um Chips und Chips-Ecosystem ging. Deswegen habe ich gar keine ganz großen Neuigkeiten, weil es eher nach vorne ging. Aber ein Fakt, dass die Kommission sich auch den EU-Chips-Act und dessen Wirkung anschaut. Also wenn Trump sagt, US-Chips-Act war Mist, auch auf der EU-Seite wird das wird sich angeschaut, wie das Instrument wirkt, natürlich wesentlich sachlicher. Und man spricht aktuell tatsächlich über einen EU-Chips-Act 2. Man muss dann natürlich gucken, wie man den ausgestaltet. Außerdem ist ein neues IPCEI, also dieses Integrated Project of Common European Interest, Important Project of Important, Common European Interest, geplant. Gibt es aber noch keine Details, besprechen wir hier aber ganz sicher, sobald es was gibt, auf das wir dann auch verlinken können. Ganz zum Schluss, gestern in der Diskussionsrunde, kurz bevor es los musste, kam aber noch die Frage, weil ja zeitgleich gestern in Brüssel der große EU-Summit war, inwiefern man auch den Bereich Defense mitdenken muss, beziehungsweise von diesem Bereich her bis auf die Ebene Chips denken sollte. Also ganz konkret. Und? Naja, es war erstmal nur eine Frage. Ganz konkret war erstmal tatsächlich die Fragestellung, wie die Verzahnung oder welche Verzahnung, ob Verzahnung bei den Mechanismen bestehen. Ja, also wenn da irgendwelche Fonds aufgelegt werden, würden dann Ausgaben für die Chipindustrie auch gelten? Ja, nein. Erstmal alles nur als Frage. Da muss noch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen, aber Fakt ist ja, und das wurde dort gestern kurz angesprochen, in Europa entwickeln wir zivile Technologie und haben dann eventuell Programme, die das für eine militärische Nutzung übertragen. Vorher gibt es keinen Weg, das da irgendwie gemeinsam zu machen. In den USA wird Technologie erstmal fürs Militär entwickelt und dann privat kommerzialisiert. Irgendwie müssen wir da vielleicht einen besseren, effizienteren Weg finden. Wie gesagt, das Thema wurde gestern kurz andiskutiert, aber stand doch nicht im Fokus, wird aber sicherlich in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen, denn die 800 Milliarden sind ja gestern wenigstens angekündigt, glaube noch nicht ganz formell beschlossen worden, aber da wird es ja weitergehen in die Richtung.
Aber weiterer Chips Act und auch noch ein weiteres IPCEI klingt erstmal nicht schlecht. Insgesamt passiert gerade einiges auf EU-Ebene. Am 25.02. wurde von der EU unter anderem der Affordable Energy Action Plan veröffentlicht. Dann gibt es ein Omnibusverfahren zur Vereinfachung und Entbürokratisierung. Und der Clean Industry Deal wurde ebenfalls am 25. Februar veröffentlicht. Jetzt am 5. März hat die EU-Kommission den Aktionsplan zur Zukunft des Automobilsektors vorgestellt, der sich unter anderem direkt auch auf die Halbleiterproduktion in Europa bezieht. Und gestern am 6.3. hat die EZB den Leitzins auf 2,5% gesenkt, um die europäische Wirtschaft anzukurbeln. Welcher dieser Pläne haben die größte Bedeutung bzw. Wirkungskraft für die Halbleiterindustrie? Du kannst übrigens auch gerne nochmal erklären, was eigentlich ein Omnibusverfahren ist. Das wusste ich nämlich nicht.
Ja, fange ich mit Omnibus mal an. Das ist relativ leicht. Ich mal irgendwann das kleine Latino gemacht habe. Das heißt einfach für alle Omnibus, also Omnibus übersetzt für alle. Und in dem Omnibus-Verfahren werden einfach mehrere Gesetze auf einmal verabschiedet. Paketverfahren könnte man wahrscheinlich auch sagen. Aber zur anderen Frage, Einordnung, ich werde jetzt hier nicht alle genau einordnen, weil ich auch noch nicht alle bis in die Tiefe gelesen habe, aber natürlich hoffe ich, dass der Aktionsplan für den Automobilsektor sich gut auswirkt, ist ja wirklich eine wichtige Anwenderbranche, nicht die einzige, aber eben doch eine sehr wichtige. Und der Affordable Energy Plan ist allerdings hoffentlich auch sehr wirksam, denn bezahlbare Energiepreise sind etwas, was viele wollen und was definitiv auch den Werken hier im Silicon Saxony sehr, sehr helfen würde, den großen wie den kleineren.
Also Omnibus hätte ich dann auch wissen müssen. Ein kleines Latinum habe ich auch. Beziehungsweise bei uns war das dann nur noch das Latinum, aber ja, ist schon ein paar Jahre her. Ja, wir zoomen nach Deutschland. Nach den Wahlen haben wir nach einer schnellen Koalitionsbildung jetzt hoffentlich bald eine neue Regierung. Dass die Wirtschaft ein Fokusthema ist, haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass die Halbleiterei für Digitalisierung, Innovation und Wirtschaftswachstum essentiell ist auch. Wir hatten das Thema auch letzte Woche im Podcast im Zuge der Analyse verschiedener Strategiepapiere. Aber wir haben uns natürlich auch unsere ganz eigenen Gedanken gemacht. Deshalb mit Blick auf unsere Kernforderung für die Bundesregierung. Was braucht unsere deutsche Halbleiterindustrie in den kommenden Jahren für Rahmenbedingungen, um nicht nur weiter wachsen zu können, sondern eben auch, um als wichtige Basistechnologie die Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu unterstützen?
Werde ich hier nur kurz runterbrechen, aber unsere Kernforderung, das ist nichts Neues, bleibt die nach einer echten Strategie, die neben der Forschungskomponente, also quasi ein Fortschreiben des Rahmenprogramms Elektronikforschung, auch eine Industriepolitik umfasst, also klare Strategie für eine deutsche Umsetzung eines Chips Act auch weiterführen und die sicherheitspolitische Komponente mit umfassen muss. Das ist unsere Forderung an die Bundesregierung, eine gesamtheitliche Strategie für das Thema Halbleiter. Ansonsten schließen wir uns in vielen Sachen existierenden Forderungen an. Rahmenbedingungen für global wettbewerbsfähige Produktion braucht unsere Branche, brauchen auch ganz viele andere Branchen, wichtig im industriellen Maßstab. Das heißt, wir als Halbleiterindustrie brauchen starke Anwendungsindustrien in Deutschland oder Europa als Market Pull. Wenn also die Kunden hier sitzen, hilft das unseren. Wir brauchen besonders wir als Branche, aber eben auch andere global wettbewerbsfähige Energiekosten. Abbau von Bürokratie ist eine Standardforderung. Da gibt es tatsächlich genug Beispiele, die man machen kann, einfach mit Doppelberichterstattung schon, die jetzt stattfindet. Dann natürlich Sicherung von Fachkräften, also der Zuzug von insbesondere qualifizierten Leuten von außerhalb muss weiter gewährleistet sein und vereinfacht werden. Und ansonsten braucht man natürlich auch starke Ausbildungsprogramme innerhalb des Landes. Also das muss einfach funktionieren. Und ganz wichtig, besonders für uns jetzt in Sachsen, ist eine passende Verkehrsinfrastruktur, die eben gerade bei Großansiedlungen gegebenenfalls auch mitgedacht wird. Also wir reden ja jetzt schon über Bundesverkehrswegeplan 2040. Da müssen halt die Änderungen, die hier passieren, die Investments, die hier im Großraum Dresden passieren, mitgedacht werden, dass auch das Verkehrsstreckennetz angepasst wird. Infrastruktur berührt natürlich auch digitale Infrastruktur. Das ist auch keine Silicon Saxony-spezifische Forderung, sondern eine von vielen. Auch der schließen wir uns natürlich bestehenden Forderungen an.
Ja, du hast die bestehenden Forderungen angesprochen. Der Präsident des Deutschen IT-Branchenverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst, fordert von der künftigen Bundesregierung 100 Milliarden Euro für einen Digitalpakt. Konkret will er Investitionen in künstliche Intelligenz und Quantencomputer sowie die Errichtung eines Deutschland-Stacks und verweist auf die deutsche Rolle bei der weltweiten Chipproduktion. Wie muss die Mikroelektronikbranche hier deiner Ansicht nach andocken?
Na, wir kennen ja den Euro-Stack sogar. Ja, deswegen ist mir die deutsche Sicht, also ein Deutschland-Stack, hier fast zu kurz gesprungen, aber wie auch die Kommission sagt, no Chips, no Digital. Also ohne Chips ist das ganze Digitale sowieso nicht möglich. Deswegen ist das für mich der Bogen eben zu dieser noch fehlenden Halbleiterstrategie. Dort muss man andocken. Ich bin extrem zurückhaltend, was jetzt die genauen Summen angeht, weil wir wirklich schon viel Geld ausgeben und man einfach nur mal vernünftig planen muss, was dafür auch in der Halbleiterindustrie und dann auch der entsprechenden Anwendungsindustrie hilft. Also Antwort hier ganz klar, Halbleiterstrategie brauchen wir immer noch.
Ja, und damit kommen wir zu unseren Kurznews. Nvidia und Broadcom evaluieren derzeit Intels fortschrittlichen 18A-Fertigungsprozess für ihre Chipproduktion. Welche Auswirkungen könnte dies auf die Wettbewerbsfähigkeit von Intel haben, insbesondere in Bezug auf die Konkurrenz zu TSMC?
Naja, mit 18A will Intel ja wieder aufschließen. Vom Erfolg dieser Tests hängt also schon relativ viel ab. Einfach wie sehr geht das weiter, besonders in dem Foundry-Business. Dort in dem Kontext habe ich allerdings gelesen, dass die Einführung tatsächlich erst 2026 dann wohl sein soll für den Bereich Foundry. Intern wollen sie 18A ja ab der zweiten Hälfte 2025 in der Massenproduktion nutzen. Viele externe Kunden für 18A, also externe Kunden, würde vielleicht auch wieder Magdeburg ins Spiel bringen, aber das ist echt Spekulation. Trotzdem, die sollten besser zur Zufriedenheit der Kunden ausfallen, die Tests.
Wir bleiben dran. Unsere zweite Kurznews bringt uns nach Südkorea. Am 22. November haben wir in unserer allerersten Folge über den südkoreanischen Chips Act gesprochen und in diesem Zusammenhang auch über die geplanten Lockerungen von Arbeitszeitgesetzen. Jetzt hat Südkorea einen weiteren Schritt getan, um den lokalen Halbleiterunternehmen unter die Arme zu greifen. Und zwar soll ein 34 Milliarden Dollar schwerer Fonds strategische Technologien wie Halbleiter, KI, Mobilität, wiederaufladbare Batterien und weitere 8 Technologiebereiche fördern. Damit will das Land die globale Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie sichern und außerdem attraktiver für internationale Fachkräfte werden. Was ist deine Einschätzung dieser News?
Naja, im Verhältnis zu anderen Zahlen, über die wir auch heute gesprochen haben, sind zweistellige Milliardenbeträge ja kaum noch erwähnenswert.
Ja, wirklich.
aber im Ernst, es zeigt, dass auch Südkorea weiter ganz harte Industriepolitik macht und jetzt eben diesen Fonds aufsetzt. Die Unterstützungsmethoden sind dabei langfristige Kredite und Eigenkapitalinvestitionen. Und die sollen auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sein, die explizit auch kleine und mittelständische umfassen. Das steht mit drin in dem Text. Die Finanzierung des Fonds erfolgt über staatlich besicherte Anleihen. Also auch die nehmen erstmal Schulden auf. Ist auch ein Investpaket und vielleicht noch eine spannende Sache. Es geht tatsächlich auch runter bis zu wichtigen Materialien. Ist ein Thema, was ja auch noch ganz wenig diskutiert wird, dass Technologie zum Schluss auch Materialien benötigt und die hat Südkorea genauso wenig wie Deutschland im eigenen Land oder nicht ausreichend. Also Einschätzung, andere Länder machen exzessive Industriepolitik, schreiben darüber ein bisschen was. Details kenne ich jetzt ja auch nicht. Das ist dann die spannende Frage, ob man vielleicht immer alle Details auch für jeden lesbar auf der ganzen Welt veröffentlichen sollte. Aber die haben dort eine Industriepolitik und das werte ich natürlich für Südkorea, ist sehr positiv.
Ja, und wir gehen weiter nach Singapur. Im abgelaufenen Fiskaljahr hat ja Nvidia 18% seine Umsätze mit Singapur gemacht und überraschenderweise ist der Absatz extrem angestiegen, nachdem das Embargo auf KI-Chips verhängt wurde. Die US-Behörden hatten mit Blick auf DeepSeek schon länger Schmuggel von KI-Chips, eben die eigentlich diesem Embargo unterliegen, von Singapur nach China vermutet. Jetzt wurden 3 Personen angeklagt, die falsche Angaben bei der Angabe des Endziels von Servern gemacht haben sollen. Für Unternehmen aus Bereichen, die den immer strengeren Exportkontrollen unterliegen, wird die Welt ja kleiner und komplexer. Sie werden zunehmend Antworten geben müssen auf die Frage, wer eigentlich die finalen Empfänger ihrer Produkte sind. Wie bewertest du das ganze Thema generell? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, so etwas zu verhindern?
Also das hat mich erstmal sehr überrascht, diese Meldung. Nicht. weil ich tatsächlich schon länger erzählt habe, ich sogar gestern auch in Brüssel gemacht, dass wir hier in der Region ja sogar noch Leute haben, die wissen, wie man damals dieses COCOM-Embargo umgangen hat. Also wie geschmuggelt wurde zu DDR-Zeiten. Die waren teilweise selber daran beteiligt. In unserer Alumni-Gruppe haben wir Leute, die also schon darüber zu berichten wissen, wie blockiertes Equipment in dem Fall plötzlich hier in der Region zu finden war. Nicht in riesengroßen Stückzahlen, ja, aber es hat funktioniert. Also nein, man wird das niemals komplett verhindern können. Nur hilft das Einschmuggeln von Sachen eben auch nur bedingt dabei, eine komplett wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen. Prinzipiell wäre das aber mal ein extra Thema, die verschlungenen Pfade von Exportkontrollgütern zu beleuchten, aber heute nicht mehr.
Und sonst so? Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben eine neue Kategorie und zwar werden wir zusätzlich zu den News, die wir besprechen, künftig immer noch ein paar News einfach anteasern und die entsprechenden Links in die Shownotes packen. Also los geht's. Und sonst so? Infineon und die Automotive Research Association of India arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung automobiler Halbleiterlösungen. Apple präsentiert den M3 Ultra, der eine 2,6-mal höhere Performance und damit einen enormen Leistungssprung für Apple-Chips verspricht. Allegro Microsystems hat bestätigt, dass es ein Übernahmeangebot von onsemi erhalten hat. Bereits seit Wochen hatten Spekulationen die Aktie von Allegro kräftig in die Höhe getrieben. Die Arbeitsmärkte in den 8 größten Volkswirtschaften der Welt haben sich seit 2010 unterschiedlich, aber insgesamt deutlich angespannt. Eine genaue Analyse ist in einer neuen McKinsey-Studie zu lesen. Ja, und dann schauen wir noch kurz auf die kommende Woche. Was hast du dir hier vorgemerkt, Frank?
Du hast ja in dem und sonst so ganz kurzen Infineon-Meldung und nächste Woche ist die Embedded World in Nürnberg und da wird Kintauris, das ist das gemeinsame RISC-V-Startup von NXP, Infineon, Qualcomm, Bosch, STMicroelectronics jetzt auch mit dabei, wird also ein Produkt vorstellen, nämlich das erste RISC-V-Profil für heutige Echtzeitanwendung im Automobilbereich. Und auch Infineon kommt mit einem RISC-V-basierten Kern dort zur Vorstellung. Wir werden also nächste Woche sicherlich mal drüber sprechen, was das bedeutet. Embedded World nächste Woche in Nürnberg, auf alle Fälle wichtiger Termin.
Ja, ich habe mir noch ebenfalls am 12. März das Online-Webinar zum CHIPS Joint Undertaking notiert. Bei dem geht es insbesondere um offene Projektaufrufe sowie Evaluation und Fördermöglichkeiten. Außerdem findet vom 12. bis 14. März in Vietnam die internationale Konferenz Innovating Futures Bridging AI and Semiconductors Globally statt. Und falls ihr noch zur Schule geht oder ihr Kinder habt, die noch zur Schule gehen und sich für das Thema Chip Design interessieren, dann können die sich noch bis zum 31. März für die IAC, also die Invent Chip Challenge, anmelden. Links zu allen Events und Wettbewerben gibt es wie immer in den Shownotes und damit sind wir am Ende dieser neuen Folge von What's Chippening. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und seid auch gern kommende Woche wieder mit dabei, wenn Frank und ich die wichtigsten Halbleiter-News der Woche besprechen. Und dir wie immer vielen Dank, Frank.
Vielen Dank wie immer an dich, Julia, und auch viele Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.